Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Antran im Studio, ich grüße Sie. Die Generation Ü80 gehört zur Hochrisikogruppe. Die Sterberate nach einer Infektion mit dem Coronavirus ist hier besonders hoch. Wenn dann in einem Pflegeheim das Virus ausbricht, kommen alle Beteiligten schnell an ihre Grenzen. Über die Situation in den Pflegeheimen hören Sie gleich ein Gespräch. Eine weitere Mammutaufgabe derzeit ist, wie kann man in der Pandemie allen gerecht werden? Ein Schweriner Kommunalbeamter versucht es. Unsere Reporterin hat ihn für uns begleitet. Dazu gleich mehr. Und in Frankfurt am Main spricht die Bundesanwaltschaft gerade ihr Schlussplädoyer im Mordprozess Walter Lübcke. Mehr Informationen zum Prozess hören Sie später in der Sendung. Jeder zweite Mensch, der an oder mit dem Coronavirus stirbt, ist über 80 Jahre alt. Die Hochaltrigen gehören zur Hochrisikogruppe. Sie sind diejenigen, die nach den Feiertagen zuerst geimpft werden sollen, sofern sie wollen. Besonders kritisch wird es, wenn in einem Altersheim das Virus ausbricht. Dann müssen Heimleitungen an vielen Brennpunkten handeln. Einerseits muss das Infektionsgeschehen unter Kontrolle gebracht werden, auf der anderen Seite muss der Regelbetrieb aufrechterhalten bleiben, trotz infizierten, überarbeiteten oder in Quarantäne steckenden Personal. Einer, der mit all diesen Schwierigkeiten konfrontiert war und Erfahrungen hat, ist Martin Gebhardt. Er ist Geschäftsführer des Diakonie-Sozialdienstes Thüringen. Mitte November hat es in einer seiner Einrichtungen einen Covid-19-Ausbruch gegeben. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Herr Gebhardt, wie haben Sie den Ausbruch erlebt Mitte November?
Es hat uns völlig unerwartet betroffen. Wir hatten kein Testkonzept und wir hatten auch noch keine Testmaterialien, wie es inzwischen jetzt überall ist. Und nachdem also eine Bewohnerin einen positiven Test hatte, dann setzte sozusagen der Ernstfall des Pandemieplans, begann der in Kraft zu treten.
Und was sah der vor oder was sieht der vor?
Der sieht dann vor, dass Mitarbeitende in Vollschutz arbeiten müssen, dass es eine separate Betreuung der betroffenen Personen gibt. Und dann muss natürlich das Gesundheitsamt entscheiden, welche weiteren Schritte zu tun sind.
Und waren Sie die ganze Zeit über voll arbeitsfähig in Ihrem Pflegeheim bzw. pflegefähig?
Naja, nach der Entscheidung des Gesundheitsamtes sollten 2/3 der Mitarbeitenden in die Quarantäne gehen und damit wäre nur noch eine Schicht besetzbar gewesen. Also für einen Tag hat das Personal gereicht, aber dann wäre Schicht im Schacht gewesen.
Und wie haben Sie darauf reagiert?
Wir haben versucht, Fremdpersonal zu bekommen von Verleihfirmen. Da war der früheste Zeitpunkt Januar. Wir haben versucht, von anderen Trägern Personal zu bekommen. Das war nicht möglich. Es ist ja überall die gleiche Situation, angespannte Personallage. Deshalb mussten wir die Mitarbeitenden in die Arbeitsquarantäne bitten. Gemeint sind negativ getestete Mitarbeitende, symptomlos Mitarbeiter und Mitarbeitende, die freiwillig bereit waren, sich auch aus der Quarantänehaus in die Arbeit zu begeben.
Anders hätte es nicht mehr funktioniert.
Naja, es war ja nicht möglich, die Einrichtung zu schließen. Das hätte ja auch das Gesundheitsamt anordnen müssen. Es war nicht möglich, die Leute durcharbeiten zu lassen, psychisch und physisch. Nach einer 12-Stunden-Schicht bist du völlig breit. Vor allen Dingen, wenn du nicht nur dies machst, sondern ja vielleicht auch noch zu Hause Kinder hast und Ähnliches. Es gab keine andere Möglichkeit, um erstmal die Versorgung aufrechtzuerhalten.
Aber verstehe ich das schon richtig, dass Sie sich mit dieser Anweisung in der rechtlichen Grauzone befunden haben?
Ziemlich grau. Im Prinzip steuert man ja so eine Situation gemeinsam mit dem Gesundheitsamt. Und das Gesundheitsamt leitet die entsprechenden Schritte ein, berät, strukturiert die Situation in der Einrichtung, wendet sich zum Beispiel an den Landrat oder je nachdem und sagt, hier ist jetzt Gefahr in Verzug. Und Das konnte nicht geschehen, weil im Landkreis die Gesamtsituation schon so schwierig war, dass wir faktisch schnell handeln mussten. Weil wenn es Abend ist, muss der nächste Tag mit Personal besetzt werden.
Also eine pragmatische Lösung, wenn ich das richtig verstehe.
Eine ethische Entscheidung.
Was wünschen Sie sich von Politik und Zivilgesellschaft?
Dass man sich Gedanken macht, wie man jetzt durch diese schwierige Zeit kommt, aber auch in Zukunft der Pflege der Altgewordenen eine größere Bedeutung gibt. Also die Zeit der Kontrolle hat uns nicht gut auf die Pandemie vorbereitet.
Was meinen Sie damit?
Die Pflege wird übermäßig reguliert und es werden Vorgaben gemacht von sehr, sehr vielen Gesetzgebern. Aber jetzt, wo es darauf ankommt, den Alten zu helfen, muss die Pflege wieder alles selber regeln. Zum Beispiel für die sogenannten Testkonzepte. Wenn das ohnehin knapp bemessene Personal auch noch testen soll, ja, und das macht ja wirklich nur Sinn, wenn wir eine komplette Einrichtung durchtesten, vor jedem Dienst, was wir jetzt in einigen Einrichtungen machen, brauche ich dafür einfach Zeit. Und wir können jetzt zum Teil die geschlossenen Tagespflegemitarbeiter dafür gewinnen, aber es bleibt eben dann auch vieles andere liegen. Und das Personal ist nach dem Pflegeversicherungsgesetz nur das Notwendige und Wirtschaftliche. Da waren solche Zeiten noch nie geplant.
Und was zum Beispiel bleibt dann auf der Strecke?
Na, zum Beispiel, was sehr, sehr schwer war für alle Mitarbeitenden, war, dass die soziale Betreuung auf der Strecke geblieben ist. Die Menschen sind dann zwar angezogen, die Betten gemacht und das Essen wird eingegeben, aber was die Menschen ja brauchen, ist Herzlichkeit und gerade jetzt in der Adventszeit Nähe, Gemeinschaftsgefühl, all das ist auf der Strecke geblieben.
Wie blicken Sie denn auf übermorgen, auf den Heiligen Abend?
In jeder Einrichtung wird sich bemüht, also die Einrichtungen, die jetzt nicht betroffen sind von Corona-Infektionen, die machen sehr strenge Besuchskonzepte und ermöglichen irgendwie Begegnungen. Aber das ist ein ganz anderer Heiligabend als sonst. Sonst waren die Adventszeiten voller Musik und Basteln und Backen und all solchen Dingen. Das ist dieses Jahr zum Teil sehr zu kurz gekommen.
Sagt Martin Gebhardt vom Diakoniesozialdienst Thüringen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Diakonie Mitteldeutschland sucht derzeit unter dem Motto Kümmern statt Klatschen Freiwillige aus der Gesellschaft, die Hilfsarbeiten übernehmen und die Pflegeheime so entlasten können. Gesucht werden unter anderem Menschen mit Führerschein, aus der Gastronomie mit Hygienepass und Menschen mit Pflegeerfahrung. Mehr Informationen finden Sie online auf der Seite der Diakonie Mitteldeutschland.
Leben mit dem Virus.
Perspektiven in der Pandemie.
In unserer Serie Leben mit dem Virus, Perspektiven in der Pandemie richten wir das Schlaglicht auf diejenigen, die versuchen, trotz Corona unser aller Leben angenehm zu gestalten. Heute richtet sich unser Blick auf einen Ort, der eigentlich für seine Bürokratie bekannt ist. Die Verwaltung. Auch hier läuft der Apparat seit Monaten auf Hochtouren. Hier suchen permanent Menschen nach pragmatischen Lösungen, um die Pandemie für die Bürger und Bürgerinnen möglichst gut zu managen. Silke Hasselmann wollte es genauer wissen und hat einen Schweriner Kommunalbeamten begleitet.
Wollen die Schweriner etwas von ihrer Stadt und müssen sie dafür aufs Amt, gehen sie ins Stadthaus, ganz in Bahnhofsnähe. Doch derzeit kommt nur an den 4-5 Wachleuten im Eingangsbereich vorbei, wer mit einem Online-Termin erscheint oder wer sich als Mitarbeiter der Stadtverwaltung ausweisen kann.
Schreiben, ich möchte Termin, mein Name sowieso.
Hartmut Wollentheit darf passieren. Er leitet seit 20 Jahren den Fachdienst Hauptverwaltung der Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern und ist mit seinen 60 Mitarbeitern dafür verantwortlich, dass alle Verwaltungsbereiche der Stadt von Ausländerbehörde und Gesundheitsamt bis Jugendhilfe und Grünflächenamt arbeitsfähig ausgestattet sind. So etwas wie diese Corona-Pandemie habe er noch nie erlebt, sagt Hartmut Wollentheit, deren Folgen zu managen fresse einen erheblichen Teil seiner Arbeitszeit.
Na, ich würde sagen, werktags 50%, wenn denn schnell komplexere Probleme zu lösen sind, ein Zentrum für Nachverfolgung auf die Beine zu stellen, die Telefon-Hotline an den Start zu kriegen, dann kann das auch sein, dass es mich den ganzen Tag beschäftigt.
Läuft eine Verwaltung, fragt niemand nach den Verantwortlichen. Anders, wenn es hakt oder wenn, wie in Corona-Zeiten, improvisiert werden muss. Hartmut Wollentheit sorgte schnell und pragmatisch mit dafür, dass die Verwaltung trotz Homeoffice erreichbar bleibt und weiterhin Anträge bearbeitet, Bescheide erteilt, Ausweise ausstellt.
Wir arbeiten jetzt fast ausschließlich mit Terminen. Wir arbeiten sehr viel über digitalen Angebote. Wir werden uns überlegen, diese Art von Verwaltungskultur auch nach Corona in vielleicht etwas kundenfreundlicherer Form fortzusetzen.
Dafür die technischen Voraussetzungen zu schaffen, obwohl neben der Schweriner Stadtverwaltung praktisch alle Welt zur selben Zeit genau das Gleiche braucht, auch das obliegt Hartmut Wollentheit. Nebenbei muss der 61-Jährige immer auch das Infektionsgeschehen in der Landeshauptstadt im Auge behalten.
Bitte sprechen Sie Ihren Namen nach dem
17. Dezember, 14.30 Uhr. Wie jeden Tag um diese Zeit schaltet sich der Corona-Verwaltungsstab telefonisch zusammen.
Wollentheit.
Stets zu Beginn der Konferenz mit Oberbürgermeister Badenschier erfährt die Runde die tagesaktuellen Infektionszahlen für die 96.000 Einwohnerstadt Schwerin. Was die Amtsärztin an diesem Tag präsentiert, beunruhigt auch Verwaltungschef Wollentheit.
Also wir haben heute 55 neue Fälle. Das ist ein absoluter Höchststand.
Rekord auch bei der 7-Tage-Inzidenz. Der Wert hat sich innerhalb von nur 2 Wochen mehr als verdreifacht auf 174. Ab 200 würde auch Schwerin zum Hochrisikogebiet, laut Landeserlass mit Konsequenzen, erläutert Hartmut Wollentheit in der Stabsrunde.
Wir müssen über Ausgangsbeschränkungen nachdenken, wenn wir in der Stadt diffuses Infektionsgeschehen haben. Und wir können uns überlegen, ob wir über unsere Gemeindegrenzen hinaus staatliche Hilfe anfordern. Ich spreche das an, weil wir uns insbesondere zum ersten Punkt, wie bewerten wir die Lage in Richtung 200 in der Stadt, dass wir nicht erst uns diese Frage stellen, wenn wir tatsächlich bei 200 sind. Weiter.
Immer weiter, das ist auch Wollentheits Devise, der als Hausjurist auch noch dafür verantwortlich ist, der politischen Hausspitze entscheidungsreife Vorlagen zu formulieren, und zwar der Lage angemessen und im Zweifel gerichtsfest. So im Dezember, als die Stadt einen Bereich des alten Stifts schließen und die infizierten Bewohner isolieren musste, oder als der Glühweinverkauf im Freien untersagt und eine Maskenpflicht in der Altstadt verfügt wurden.
Hallo, Mecklenburg-Vorpommern!
Hallo!
Augenmaß beim Abwägen von Infektionsschutz versus Freiheitsrechte beweist Hartmut Wollentheit auch bei der Frage, Demonstrationen verbieten oder zulassen. In Schwerin gab es bis zum harten Lockdown vor einer Woche etliche davon. Anfang Dezember macht sich der Leiter der Stadtverwaltung am Rande einer Demo gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen selbst ein Bild. Statt der angemeldeten 2500 Teilnehmer sind 300 gekommen. Friedlich, mit Maske und Abstand. Hartmut Wollentheit atmet auf. Seine Empfehlung an den Ordnungsdezernenten, auch diese Versammlung zuzulassen, war richtig.
Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich in meinem langen Beamtenleben noch mal so tief in den Grundrechten warten werde.
Und das sei anstrengend wie anregend, sagt Hartmut Wollentheit im Rückblick auf das besondere Jahr 2020. Und sonst bewirke die Pandemiebekämpfung manch Überraschendes in und mit dem tendenziell doch eher trägen Verwaltungsapparat.
Neben ein paar Drückebergern gibt es auch viele Helden, auch unwahrscheinliche Helden, die sich plötzlich zeigen und mehr schultern, als sie arbeitsvertraglich müssen. Also es passiert eine Menge. Das ist ein Impuls, den wir auch nach der Pandemie nutzen müssen.
Sagt Hartmut Wollentheit im Beitrag von Silke Hasselmann. Vor anderthalb Jahren sorgte ein Mord für Entsetzen in der gesamten Bundesrepublik. Auf seiner Terrasse wurde der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke kaltblütig erschossen, mutmaßlich aus rechtsextremistischen Motiven. Seit über einem halben Jahr läuft in Frankfurt am Main der Prozess gegen den Hauptangeklagten Stefan E. und den Mitangeklagten Markus H. Vieles ist auch heute am 40. Prozesstag unklar und das liegt nicht zuletzt an widersprüchlichen Aussagen des Hauptangeklagten. Frank Angermund fasst die vergangenen Prozessmonate zusammen.
Mehr als ein halbes Jahr läuft vor dem Frankfurter Oberlandesgericht der Prozess um die Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer hat angekündigt, dass er 6 bis 7 Stunden lang plädieren will. Und seine Einschätzung der Beweisaufnahme wird mit Spannung erwartet. Denn bisher ist nur klar, dass der Hauptangeklagte Stefan Ernst Walter Lübcke auf dessen Terrasse erschossen hat. Dies hat er im Prozess gestanden. Während der vergangenen 39 Verhandlungstage konnten die Prozessbeobachter verschiedene Tatversionen von Stefan Ernst hören. Zunächst ist ein Vernehmungsvideo gezeigt worden, in dem er gesteht, Walter Lübcke erschossen zu haben, als Einzeltäter. Darauf folgen 2 weitere Videos, in denen er aussagt, dass der Mitangeklagte Markus H. Lübcke aus Versehen erschossen habe. Im Gerichtssaal schildert er dann Version 3. Demnach hat Ernst Lübcke erschossen und Markus H. war mit am Tatort. Diese 3. Version halten die Witwe und die Söhne Walter Lübkes für die richtige, sagt ihr Anwalt Holger Matt.
Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte H. aktiv an der Mordtat beteiligt war, und zwar in der Form der Mittäterschaft am Tatort.
Auch wenn er weiterhin im Gerichtssaal erscheinen muss, wird Markus H. am 21. Verhandlungstag vom Senat aus der Untersuchungshaft entlassen. Während die Ermittler DNA-Spuren von Ernst am Hemd Walter Lübkes finden, wird es im Laufe des Verfahrens weder eine Spur noch eine Zeugenaussage geben, die Markus H. belasten. Der Sprecher der Familie Lübcke, Dirk Metz.
Das ist für die Familie eine kaum erträgliche, eine schier unvorstellbare Entscheidung.
Markus H. wird nur durch die Aussagen von Stefan Ernst belastet. H. selbst schweigt vor Gericht zu den Vorwürfen. Oberstaatsanwalt Dieter Kilmer sagt, dass er keine Erkenntnisse habe, dass beide Angeklagten am Tatort waren. Aber
wir gehen immer noch davon aus, von einer Beeinflussung des Angeklagten Ernst durch den Angeklagten Markus H., das vor der Tat und das aus unserer Sicht in einer Art und Weise, die eben den Tatvorwurf der Beihilfe entsprechend begründet.
Das Motiv für den Mord ist eine liberale Rede Walter Lübkes 2015 auf einer Bürgerversammlung in Lohfelden zu einer Flüchtlingsunterkunft. Die beiden Rechtsextremisten Markus H. und Stefan Ernst sind gemeinsam dort. H. filmt Lübkes Rede und stellt einen kurzen Ausschnitt ins Internet. Als vor Gericht das komplette Video gezeigt wird, platzt es aus Jan Hendrik Lübcke heraus. Er sei stolz auf seinen Papa, ruft er. Nochmal der Sprecher der Familie, Dirk Metz.
Auf der einen Seite ist das natürlich eine Belastung. Ich glaube, das können wir beide, wir spüren das natürlich, dass das für alle 3 Angehörigen eine Riesenbelastung ist. Auf der anderen Seite, die Familie hat von Anfang an die Hoffnung gehabt, dass die Aufklärung hier vollständig gelingen kann.
Der Prozess ist emotional und spektakulär. So wird Frank Hannig, einem Anwalt des Hauptangeklagten, im Verfahren das Mandat entzogen. Er soll die 2. Tatversion erfunden haben, um den Mitangeklagten zum Reden zu bewegen. Der Vorsitzende Richter Thomas Sagebiel weist regelmäßig die Verteidiger zurecht und rät den beiden Angeklagten, auf ihn und nicht auf ihre Anwälte zu hören. Dazu Björn Clemens, Anwalt von Markus H.
Ich habe noch in keinem anderen Prozess erlebt, dass ein Vorsitzender Richter einem Verteidiger gequirlten Unsinn anlastet oder den Angeklagten empfiehlt, nicht auf ihre Verteidiger zu hören. Das sind schon Spezifikationen von Herrn Sagebiel.
Nach dem Plädoyer der Bundesanwaltschaft geht der Lübcke-Mordprozess in eine Weihnachtspause. Die weiteren Plädoyers und das Urteil folgen im Januar.
Heute verließ die Bundesanwaltschaft ihr Schlussplädoyer in Frankfurt im Mordprozess Walter Lübcke. Sie sieht demnach die Anklagevorwürfe gegen Stefan E. bestätigt. Einen Beitrag zum aktuellen Stand des Prozesses hörten Sie von Frank Angermund. In Corona-Zeiten sprechen alle immer über die Schulen, aber wie läuft es eigentlich gerade in der Erwachsenenbildung? Viele Angebote an den Volkshochschulen liegen brach. Das ist gleich nach den Nachrichten Thema in der Sendung Campus und Karriere. Deutschland heute endet damit. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Mein Name ist Antran. Haben Sie noch einen schönen Tag.